Die Predigtreihe vom Jordan bis Pfingsten, man könnte ja fast sagen, hat doch heute so ein bisschen seinen Höhepunkt. Wir haben heute Pfingsten. Wir feiern heute Pfingsten. Und ich möchte uns gern mit hineinnehmen. Warum wir auch dieses Thema so ausführlich behandeln, ist einfach, ihr wisst, es ist gut, wenn du ein solides Fundament hast, auf dem dein Glaube sich aufbaut, auf dem du dich bewegst. Wenn du keine wackelige Geschichte hast und vor allem, wenn irgendjemand kommt und dir irgendwelche Storys oder Märchen erzählt, du einfach auch sagen kannst, ich wurde durch die Predigten im Gottesdienst auch drauf wirklich ermutigt, hingewiesen, selber im Wort Gottes zu forschen, nachzuvollziehen, was wird da gepredigt, und dass es schlussendlich nicht darum geht, hier die persönliche Meinung wieder zu spiegeln, sondern das, was Gottes Wort sagt. Natürlich ist, wenn wir Wort Gottes lesen, dann ist Interpretation drin. Und doch ist es so, dass schlussendlich am Ende des Striches auch du und ich nicht sagen wollen, das ist mir egal, wie es da drin steht, ich persönlich glaube aber das, dann kannst du anfangen, die Bibel zu zerrupfen und dir einfach deine Highlights rauspicken, sondern was sagt das Wort Gottes an sich? Die Bibel ist voll von Verheißungen, von der Verheißung des Heiligen Geistes. Jesus ist der mit Heiligen Geist tauft. Und so heißt es im Johannes, so sagt Johannes der Täufer in jedem Evangelium, ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es gibt so viel Verwirrung im Reich Gottes, obwohl doch die Fakten so eindeutig sind. Es ist weder, das haben wir letzte Woche ganz klar herausgearbeitet, es ist weder so, dass der Heilige Geist ganz automatisch bei der Bekehrung und Wiedergeburt über uns kommt, noch, dass es aufgrund von irgendeinem emotionalen Ereignis wie Schütteln oder Hitze oder Veränderung des Charakters passiert, sicheres und zuverlässiges Zeichen, dass jemand mit dem Heiligen Geist getauft ist, ist das Zeichen des Sprechens in neuen Sprachen, in unbekannten Sprachen, das Aussprechen, wo wir eigentlich auch vor 100 Jahren so quasi unseren Namen herbekamen als Pfingstgemeinde, die Zungensprechenden oder die Zungensprecher. So wurden wir genannt vor 100 Jahren. Ich kann mich nur gut dran erinnern. Gut, so alt bin ich nicht, wie ich aussehe, aber die Frage ist, warum kommt so viel Verwirrung und warum auch manchmal so ein leidenschaftliches Plädoyer gegen das Sprachenbeten, das Beten in Sprachen, das Beten in neuen Zungen und die Verknüpfung mit der Geistestaufe. Warum ist das so? Und ich bin auch überzeugt davon, manch ein wirklich aufrichtig, oder viele davon sind ja auch richtig aufrichtige Jesus-Nachfolger, und die sagen, ich möchte doch nur wirklich Gottes Willen tun, aber das kann man doch nicht so sehen. Und da ist es so, was Gott wichtig ist, das will der Feind verhindern. Satan behauptet immer das Gegenteil von dem, was Gott sagt, beziehungsweise stellt es in Frage. Und allein dafür lohnt sich's mal nachzudenken, lass ich mich vielleicht in meiner Argumentation auch manchmal vor einen Karren spannen, den ich gar nicht ziehen will. Wenn ich dann Dinge, die von der Bibel so oft in Zusammenhang gebracht werden, dass ich es versuche wegzudiskutieren, wegzureden oder auch zu denken, ja, das war halt früher oder so. Nein, ich mache uns wirklich Mut. Manchmal schafft's der Teufel, uns vor den Karren zu spannen, vor dem wir eigentlich gar nicht sein wollen. Der Heilige Geist die Frage, wie empfange ich den Heiligen Geist und vor allem will ich das auch wirklich? In Johannes 16, Vers 7 heißt es, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ich sage euch die Wahrheit, geht Jesus drauf ein. Und in Johannes Kapitel 7, Vers 38 und 39 spricht Jesus, er holt sich die Aufmerksamkeit, indem er in einer großen Menschenmenge, viele Leute in Jerusalem, und dann auf einmal stellt er sich hin und fängt an zu rufen und sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ich habe mich ganz oft gefragt, und vielleicht kennst du diese Frage auch für dich, warum sagt Jesus, ist es gut, dass ich gehe, sonst könnte der Heilige Geist nicht kommen. Also was meint er damit? Ich finde, es wäre doch echt cool, wenn beide hier gleichzeitig wirken würden. Und es gibt so Theologien und auch Lehren, dass der Vater nicht allein im Himmel sein kann. Stellt euch vor, das wäre so, wie wenn sie sagen, also bei uns im Himmel ist es so, wir haben hier eine Potte. Kennt ihr noch vom Fangespiele? Potte, da muss deine Hand dran sein, dann bist du safe, so ungefähr. Und es geht nur so, dass wenn entweder zwei von uns drei müssen immer an der Potte stehen und einer kann rumrennen. Und so dachte ich mir das so früher wie, ja wieso sagt Jesus, hey, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann der, ja musst du dich ablösen, kann der Vater nicht da im Himmel allein sein und ihr beide unterwegs hier auf der Erde am Wirken? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber für mich kindlich waren immer wieder diese Gedanken, warum könnt ihr denn nicht beide gleichzeitig hier wirken? Was ist der Grund? Und es ist hochinteressant und so einfach wie nur irgendwas, weil die Antwort finden wir im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 13 und 14. Und da heißt es nämlich, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nachkommen, zu den Nationen komme, Entschuldigung, ich sage es nochmal, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Paulus nennt hier zwei wichtige Dinge. Das erste ist, durch das Erlösungswerk Jesu am Kreuz ist es möglich, die Verheißung des Geistes zu empfangen. Wir bekommen den Heiligen Geist nicht als eine Art Anerkennung dafür, was wir geleistet haben oder vorzeigen können. Ich kann mich an Diskussionen erinnern, die waren ziemlich am Anfang meiner Zeit hier in Babenhausen mit Geschwister. Und da sagte jemand, warum redet ihr in den Pfingstgemeinden relativ schnell, wenn die Leute sich bekehrt haben, so und jetzt müsst ihr noch im Heiligen Geist getauft werden. Lasst die sich doch erstmal bewähren, bevor sie sich dann so spirituellen Dingen, Sprachengebet und so weiter zuwenden. Ja, geht's denn drum, dass wir uns bewähren müssen? Kann ich mir was selber auf die Schulter klopfen und sagen, so jetzt habe ich den Orden verdient bekommen, von Gott auch noch im Heiligen Geist zu werden, getauft zu werden. Das läuft nicht so. Sondern es ist das Erlösungswerk Jesu am Kreuz, das es möglich macht, dass wir die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen. Es ist Gnade aus Glauben. Und hier kommt jetzt die Erklärung. Der Heilige Geist konnte vorher nicht kommen, weil die Bedingung dafür nicht erfüllt wurde. Solange Jesus noch nicht am Kreuz gestorben ist, war die Bedingung, dass wir den Heiligen Geist empfangen können, nicht gewährleistet. Richtigerweise hätte, oder für uns zum Verständnis, Jesus hätte nicht sagen müssen im Sinne von, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, das hat er einfach sehr charmant gesagt. Er hätte sagen müssen, es ist wichtig und notwendig, die Bedingung, dass der Heilige Geist für euch zugänglich ist, ist, dass ich am Tod für eure Sünden sterbe. Das ist die einzige Bedingung, die erfüllt werden muss, dass ihr den Heiligen Geist empfangen könnt. Alles andere, alles, und dann kommen wir nämlich in diesen entspannten Gedanken, dass, wisst ihr, vom Prinzip her ist es nicht schlimm, wenn jemand nicht im Heiligen Geist getauft ist und der ist auch kein Christ zweiter Klasse oder weniger wert oder sonst irgendwas. Das wäre ein totaler Blödsinn. Das widerspricht ganz der göttlichen Botschaft. Aber ich sage euch, ich muss das vielleicht uns mit einer Geschichte verdeutlichen. In den kanadischen Wäldern, der Vater eines Freundes von mir war Holzfäller in den kanadischen Wäldern vor vielen Jahren, so in den 60er Jahren. Und die Wälder werden meist im Winter die Hölzer geschlagen. Das hat mehrere Vorteile im Winter. Du hast meistens festen Boden unter den Füßen. Und wenn es da matschig und lehmig ist und du kannst ganz leicht die Flüsse überwinden. Kanadische Winter, 50, 60 Grad minus. Und jetzt war es so, dass da ganz neu auf den Markt quasi kam eine Kettensäge. Und die haben dann gesagt, Leute, mit der Kettensäge schafft ihr am Tag 100 Bäume. Wenn ihr bisher mit einer normalen Säge 10 Bäume geschafft habt, macht ihr da 100. Und irgend so ein Holzfäller hat sich so eine Kettensäge besorgt. Und nach 2-3 Tagen kam der völlig erschöpft zurück und sagte, also das läuft nicht. Ich weiß nicht, was du mir da erzählst, aber bei mir ist es so, am ersten Tag habe ich ja nur 6 Bäume hingekriegt. Am zweiten habe ich nur noch 3 Bäume hingekriegt und heute habe ich nur 1 Baum hingekriegt und ich bin völlig außer Atem. Das war früher viel einfacher mit der Säge umgesägt habe. Und ich hatte kontinuierlich meine 10 Bäume. Und der es ihm verkauft hat, sagte, das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn das sein? Zeig mal her. Nimmt sich die Säge von allen Seiten, guckt sie sich an, macht, dann sagte der andere, das hat sie ja noch nie gemacht. Wollen wir unser Christ sein, denn obwohl doch Benzin im Tank sein könnte, wollen wir denn unser Christ sein? Aus eigener Kraft leben und denken, es ist so schwer. Jesus nachzufolgen ist so schwer, es macht mir eigentlich so viel Mühe. Ich brauche doch auch mal Zeit zum für mich Kraft tanken. Anstatt, die Kraft ist doch schon im Tank. Das Erlösungswerk ist die Bedingung nicht, dass du ein vorbildliches, anerkanntes Leben hast, dass wir sagen, so, der hat jetzt die geistliche Reife, dem sprechen wir jetzt den Heiligen Geist zu. Jetzt ist es soweit. Es ist gut, dass ich gehe, damit die Bedingung erfüllt wird. Zweites, und hier sind wir eigentlich schon auch beim zweiten. Schätzungen sagen, ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, das auseinander zu klamüsern. Aber in der ganzen Heiligen Schrift sind ungefähr 7000 Verheißungen. Eine Verheißung, die mir spontan einfällt, ist, ehre Vater und Mutter und du wirst ein langes, erfülltes Leben haben. Und so gibt Gott Anweisung und es ist immer mit einer Verheißung verknüpft. Und es gibt wohl ungefähr 7000 Verheißungen, Das sind Zusagen, die Gott für seine Kinder hat, für die Menschen, die ihm nachfolgen. Aber hier sagt Paulus, die Verheißung. Nicht irgendeine, sondern die Verheißung. Das heißt, wenn wir nochmal uns diesen Bibeltext anschauen, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Das ist sowas wie so ein bei all den verschiedenen Dingen, das steht so wie drüber. Die Verheißung des Heiligen Geistes ist eigentlich über dem ganzen Paket an Verheißungen, die Gott uns zuspricht und zusagt. Ist uns bewusst, dass wenn wir die Verheißung des Heiligen Geistes ablehnen, das ablehnen, wofür Jesus sich hat kreuzigen lassen und zum Fluch wurde? In Galater 3, Vers 2 sagt Paulus, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Ich unterstreiche, was ich gerade vorhin schon mal gesagt habe. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie den Heiligen Geist verdienen können. Nicht durch ein bewährtes Leben, nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch irgendwas. Und in Vers 5 im gleichen Kapitel heißt es, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Ist es nicht so, dass manch einer vielleicht sagt, ich habe mich damit abgefunden, dass ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht erlebe? Zumindest kann ich nicht in Sprachen beten, Klammer auf, oder ich traue mich nicht, weil ich mir dabei richtig blöd vorkomme, Klammer zu. Und so gibt es, dass manchmal Handlungen vorgeschlagen werden, um den Heiligen Geist zu empfangen. Habt ihr das auch vielleicht schon mal gehört? Ich habe ja alles versucht, gelobt, gepriesen, Halleluja gerufen, Hände gehoben und so weiter. Ich habe kurzum alles gemacht, was Menschen mir sagten, dass es hilft, den Heiligen Geist zu empfangen. Und da kam sich denn der eine oder andere wie so ein Zirkuspferd vor, der dann sagt, ich, weißt du was, lass es. Die Dinge, die ich hier jetzt aufgezählt habe, die sind ja nicht irgendwie unbiblisch. Zu loben, zu preisen, Halleluja zu rufen, Hände aufheben und so weiter. Wie ist jetzt die Formel richtig? Komm, du Geist Gottes, erfüll mich. Heiliger Geist, komm doch. Also, was muss ein Mensch denn alles machen? Und manch einer denkt sich, da wisst ihr was, lasst mich doch damit in Ruhe. Wir stehen dann ganz leicht in der Gefahr, wenn wir solche Dinge methodisch vorschlagen, dass sie uns nicht Hilfe, sondern Ersatz für den Glauben sind. Haben wir das verstanden? Wenn ich anstelle von Glauben irgendwelche Sachen wieder mache, und wenn es denn nur dieses ist, was weiß ich, du musst viel lauter im Lobpreis rumhüpfen und tu doch mal die Hände hochhalten und jetzt guck doch das, was mir eigentlich Hilfe sein soll, Ersatz für den Glauben wird. Anstatt des Glaubens, dass ich's doch empfange, weil es die Verheißung ist, Methoden vorschiebe. Ganz allgemein gesprochen gilt folgender Grundsatz. Wer den Heiligen Geist empfangen möchte, braucht eine ausgewogene Unterweisung über das, was das Wort Gottes über den Empfang der Geistestaufe und seine Auswirkungen sagt. Und es ist manchmal besser, ein paar Minuten mehr das Fundament, Sockel zu legen, anstatt nur emotional, euphorisch zu denken, jetzt geht's nur drum, irgendein emotionales Erlebnis hierher zu zerren. Nee, darum geht's nicht. Das muss auf einem guten Fundament sein. Und wisst ihr, in den Jahren, in denen ich jetzt schon Christ bin, bin ich mit manchen Leuten unterwegs gewesen, Weggefährten, und ich bin an den Punkt gekommen, also was denen der Heilige Geist alles gesagt hat. Und dann dachte ich irgendwann bei mir, also bei allem Sehnen und Wünschen, dass Gott durch uns spricht, er macht doch mit mir auch nicht einen Kasper und gibt mir irgendwelche Anweisungen, wo ich denn beim nochmal drüber nachdenken sagen muss, also ich weiß nicht, wer das mir gerade einredet, aber der Heilige Geist ist es nicht. Und Nachdenken ist doch erlaubt. Nachdenken ist manchmal auch so gut. Und da, vor allem wisst ihr, was auch sehr cool ist, der Heilige Geist weiß sich doch zu benehmen. Er ist kein ungezogenes Kind. Eine gute, klare biblische Unterweisung. Und weil auch hier gilt, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Und auch der andere Ausspruch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Die Grundvoraussetzung, die Paulus im Galaterbrief deutlich macht, ist Glauben. Und dabei sollten wir aber darauf achten, Glauben richtig zu deuten. Glauben, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, Glauben ist kein Ersatz für Gehorsam. Manchmal haben wir so, auch in der christlichen Landschaftsszene erlebe ich, dass Menschen sich eigentlich völlig übers Wort Gottes hinwegsetzen und sagen, du, das ist völlig egal, wichtig ist doch mein Glaube. Aber Glauben ist kein Ersatz für Gehorsam. Kurzer Quergedanke, wie oft habe ich das auch schon erlebt, dass Gott sich ja nicht gleich von jemandem zurücknimmt, der Dinge nicht ordentlich macht und trotzdem nur erfolgreich oder in einem starken Einfluss Gemeinde baut. Ich weiß von einem Pastor, der irgendwann kam es raus, über Monate schon in einer Dreierbeziehung lebte, zu nochmal einer Frau, und die Gemeindearbeit an sich lief nur relativ gut. Es kamen auch Menschen noch zum Glauben dazu, seine Verkündigung war kraftvoll, die Leute waren in ihrem Herzen getroffen, obwohl da so eine Dreiecksbeziehung schon da war. Und wir denken dann, ja Gott, wieso wird es nicht gleich sichtbar? Wieso haben das auch die ganzen Ältesten oder wer auch immer nicht gemerkt, dass da was im Argen liegt? Gott, etwas Zugesprochenes nimmt Gott nicht schnell zurück. Aber die Folgen und das ernüchternde Aufkommen kann irgendwann echt fatal sein. Glauben ist kein Ersatz für Gehorsam. Petrus sagt in seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat im Apostelgeschichte 5, Vers 32, wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, denen Gott gibt, die ihm gehorchen. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Wenn es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist oder geht, müssen wir folgende Glaubensschritte beachten. Es ist keine magische Formel, sondern es sind Dinge, Bedingungen, die das Wort Gottes uns sagt, worauf wir achten sollen. Es heißt, die ersten zwei Dinge, an die wir beachten dürfen sollen, ist Buße und Taufe. Apostelgeschichte 2, Vers 38 heißt es, Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden. Das ist die erste Predigt, die Petrus hält, nachdem der Heilige Geist auf die Menschen in Jerusalem gefallen ist. Und manche dachten, die sind jetzt einmal richtig bekloppt. Es ist 9 Uhr morgens und die sind schon total besoffen. Plem, plem. Und da sagt Petrus zu ihnen, kehrt, also nachdem sie dann fragen, ja, was sollen wir denn tun, um die Botschaft Gottes aufzunehmen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße ohne Richtungswechsel ist keine Buße. Das muss uns bewusst sein. Es geht darum, einen Richtungswechsel im Leben vorzunehmen und das auch durch die Taufe sichtbar zu machen. Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Und über Taufe haben wir die letzten Wochen gesprochen. Wen das nochmal interessiert, unter gospelhaus.de kann man alle Predigten oder zumindest die meisten, wenn es nicht mal versäumt wurde, aufzunehmen, was aber auch nicht schlimm ist. Ein Richtungswechsel. Kehrt euch ab. Durch den Dienst von Heaven's Gates bin ich ja in den einerseits auch Genuss gekommen, viele Menschen schon erleben, die angesprochen von dem Theaterstück vom Evangelium an den Punkt kam zu sagen, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und die haben auch ein Gebet, zum sinnbildlichen Übergabegebet gesprochen, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich glaube an dich, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, schenk du mir ewiges Leben. Jetzt sind wir Menschen, ganz seltsame Menschen. Wir Diktatoren zum Beispiel und Machthaber, denen ist nicht wichtig, was in unserem Herzen ist, sondern was unsere Lippen bekennt. Und was wurde vor 500 Jahren dem Martin Luther einfach angeboten, bei all seiner Überzeugung, die er doch hatte. Und in Worms vor dem Kaiser hieß es, du, das ist doch gar kein Problem. Musst einfach widerrufen. Was du glaubst, ist uns egal. Sag einfach nur in aller Öffentlichkeit, ich glaube nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Dann ist alles gut. Und wir denken manchmal, genauso doof ist Gott, als wäre er damit zufrieden, was wir einfach nur mal aussprechen. Oh ja, ich möchte Kind Gottes sein. Dann ist es doch gut. Nee, das muss sich doch verändern. Da muss doch im Herzen was wachsen. Das muss doch sichtbar werden. Die Bekehrung ist doch nicht das Ende eines langen Weges, sondern es ist der Anfang eines Weges. Eines langen Weges, weil es bis in die Ewigkeit hineinreicht. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Richtungswechsel vornehmen, mit der Taufe das Ganze belegen. Dritter Aspekt ist bitten. Oh, wie fällt es uns doch schwer, zu bitten zu formulieren. Lieber etwas nicht haben, anstatt als Bittsteller dazustehen. Manch einer sagt sich vielleicht, wenn Gott möchte, dass ich den Heiligen Geist haben soll und in neuen Sprachen beten soll, dann kann er es mir doch einfach geben. Ich sage dir, diese Haltung ist unbiblisch, absolut. Auch wenn es ein demütiger Anschein hat, ist es von seinem Ursprung eine Haltung des Stolzes. Ich möchte nicht bitte sagen müssen. Wie stehe ich denn da als Bittsteller? Bitten ist in unserer Gesellschaft total unpopulär. Aber Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Sie hatten Buße tun, sich taufen lassen, ganz konkret bitten. Und zwei weitere Aspekte ist dürsten und trinken. Als Jesus da in einem großen Fest stand und auf einmal sagte, am letzten Tag des in Johannes 7, Vers 37, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und Vers 39, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ein Krankmacher, ein Krankheitsverursacher, ein Problem, das wir Menschen haben, vielleicht sogar ja auch das globale Problem ist, dass die Menschen allgemein viel zu wenig trinken. Das kann mir jetzt sicher manch ein Mediziner oder Ernährungsberater bestätigen. Man sagt, wer wirklich 3 Liter Wasser trinkt, keinen Kaffee, keine Limo, keine Säfte, sondern ganz pures Wasser. Wer 3 Liter ganz klares pures Wasser trinken würde, wäre die ganze Gesellschaft viel gesünder, als sie es ist. Ist es so? Der Mensch kommt mit so, und jetzt ist ja aber das Spannende, wir Menschen, wir kommen mit so wenig Wasser aus. Also für Notzeiten, wir haben jetzt mitgekriegt in Nepal, als das Erdbeben war, dass Menschen rausgezogen wurden aus den Trümmern, die zum Teil ja schon 10 Tage ohne Essen und Trinken waren. Der Mensch kommt mit so wenig Wasser aus und er kann das auch für eine ganze Zeit aushalten, dass er eigentlich unterversorgt ist. Und merkt erstmal so den Mangel nicht mehr. Aber er merkt auch nicht, dass sein Körper eigentlich Langzeitschäden davon trägt. Und Leute, das können wir ganz gut auf den Heiligen Geist auch übertragen. Wenn es heißt, wer kommt, der soll trinken, und wie abstinent leben wir Christen manchmal, wenn es um das Eintauchen in den Heiligen Geist geht. Weil wir mit so wenig auskommen. Wir schaffen den Tag, den Alltag mit letzter Kraft und es klappt ja irgendwie und noch kurz eine Bibellese reingeschoben und weil es nicht für die ganze Bibellese reicht, mache ich halt noch kurz die Losungen. Aber eintauchen in den Heiligen Geist, die Ströme aufnehmen, mal wirklich in der Anbetung aushalten, mal einfach ein paar Minuten, halbe Stunde mal in Sprachen zu singen, zu beten, dort, wo mir nichts mehr einfällt, wofür ich beten kann, einfach mal in Sprachen umswitchen und auf einmal zu merken, boah, ich fühle mich mehr und mehr gesättigt, weil der Durst nicht mehr ist. Man kann sich echt auch das Wassertrinken abgewöhnen. Und dann gibt's so Schäden, ganz die Nieren, irgendwann werden sie ihre Funktion des Reinigen nicht mehr gut machen können und andere Bereiche im Körper. Ich hatte so eine Folge gesehen von einer Frau, die ganz kontinuierlich, Mitte 40 vermutlich, so eine Bildergalerie, was mit der passiert ist, die nicht medizinisch sich anders hat behandeln lassen, einfach nur 3 Liter Wasser getrunken hat, was mit der in 4, 6 Wochen passiert ist. Und auf einmal war so, das, was selbst so Faltencremen und sowas beheben wollen, war einfach dadurch besser, weil die so viel Wasser getrunken hat. Wenn wir das Bild begreifen, dass der Heilige Geist in uns diese Sättigung bringen möchte. Dort, wo wir über unsere Zeit permanent unterversorgt sind, dass er uns versorgen möchte. Leute, dann gibt's eigentlich, wisst ihr, das ist für total unpopulär, wenn jemand sagt, Leute, trinkt mehr Wasser, dann sagt sich jeder, ja, ich sollte echt mehr Wasser trinken. Aber machen tut's trotzdem fast keiner. Und so ist auch manchmal das mit dem Heiligen Geist, dass wir sagen, oh, ich könnte eigentlich viel mehr eintauchen in die Ströme lebendigen Wassers. Aber ich sage euch, es gibt nur einen, der wirklich Interesse hat, dass wir nicht eintauchen. Ihr wisst auch, wer. Dürstet es uns noch nach dem Heiligen Geist? Dürsten und trinken. Und ein letztes ist Hingabe. In Römer 6, Vers 13 heißt es, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist. Wie schwer fällt uns doch die Hingabe. Hingabe heißt die Auslieferung unseres Willen, unserer Persönlichkeit unter die Herrschaft Gottes. Einschließlich unseres ganzen Körpers. Mich jemanden auszuliefern, das zeugt doch in einem hohen Maß an Vertrauen, an Vertrautheit. Und unsere Gesellschaft ist voll von Missbrauchsopfer. An jeder Ecke, überall ist es so, auch die Medien und wie auch immer, jeder versucht, dein Vertrauen zu erlangen, um dann eigentlich quasi seinen Vorteil rauszuziehen. Am Ende fühlst du dich so, als bist du wirklich missbraucht worden. Und der Punkt ist, unsere Gesellschaft ist so voll von Missbrauchsopfer. Manch einer von uns hat Missbrauch in den verschiedensten Dingen schon erlebt. Und der größte Missbrauch findet ja nicht durch wildfremde Menschen, sondern im vertrauten Umfeld der Familie statt. Und all die missbrauchten Biografien machen uns deutlich, vertraue niemandem, nicht einmal deinen Eltern. Und hier hat der Teufel das erreicht, was er wollte. Menschen an den Punkt zu bringen, niemanden mehr zu vertrauen, auch nicht Gott. Gestern habe ich einen Mann eingeladen zum Pfingstmontag und habe gesagt, würde mich freuen, wenn Sie doch zum Pfingstmontag Gottesdienst kommen auf dem Marktplatz. Ist in einer total ungezwungenen Atmosphäre, Sie müssen sich nicht hier reinwagen. Dann sagte der so, ja, tut mir leid, also ich bin mit Gott eigentlich durch. Ich war nämlich 8 Jahre lang auf einer Klosterschule und Sie glauben nicht, was ich da alles erlebt habe. Ich bin fertig mit Gott. Und dann denkst du so brutal, wie viel Missbrauch da ist, dass ich es nicht mal mehr Gott zutraue, dass er es gut mit mir meint und gut zu mir ist. Niemanden mehr zu vertrauen, auch nicht Gott. Jesus will dir und mir etwas Gutes tun. Glauben wir das? Er möchte dich heilen und wiederherstellen. Der Heilige Geist will und kann das in dir bewirken. Und jetzt sind die Punkte, es geht nicht um ein emotionales Erlebnis, nur um ein emotionales Erlebnis zu machen. Wenn du ein emotionales Erlebnis brauchst, dann geh in eine Achterbahn. Aber du wirst am Ende feststellen, du bist genau da wieder, wo du am Anfang warst. Du kommst nicht vorwärts. Wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, den Jesus uns verheißen hat, dann kann emotionales Beiwerk sein. Also ich finde Emotionen cool. Ich mag Emotionen. Das ist Beiwerk, aber es geht um das, um die Wirkung, um dieses Geliebtsein und geliebt und getragen wissen, auch wenn es mal herausfordernd oder schwer ist. Es geht darum, dass die Schritte, die wir tun dürfen, die biblisch belegt echt ein Türöffner sind, dass wir den Heiligen Geist empfangen, es Buße tun, umkehren, uns taufen lassen, dürsten, bitten, trinken und Hingabe. Und bei all dem wissen wir, dass der Heilige Geist so souverän ist, dass er auch an der einen Stelle im Haus des Cornelius, als Petrus da vor Nichtjuden gepredigt hat, auf einmal während der Predigt der Heilige Geist auf die Leute fiel und die das gleiche Pfingsterlebnis hatten, das damals die Jünger in Jerusalem hatten. Und die waren noch nicht getauft, das waren keine Juden und die hatten sich noch nicht offensichtlich bekehrt. Aber offensichtlich haben sie sich doch bekehrt und sie haben sich danach taufen lassen. Buße, Taufe, Dürsten, Bitten, Trinken und Hingabe. Ich lade uns ein, ich möchte jetzt noch ein paar Minuten Gelegenheit geben, dass wir darum bitten, dass doch der Heilige Geist in jedem von uns Raum nimmt, dass jeder, der hier rausgeht heute, sagen kann, ich weiß, dass der Heilige Geist in mir wohnt und ich fange an, im Glauben diese Schritte zu gehen, dass er mir eine Gebetssprache schenkt, wo ich mir bisher vielleicht wie bekloppt vorkam, wenn ich da unlogische Silben ausgesprochen habe. Aber ich sag dir, du musst den Mund auftun. Gott manipuliert deinen Mund nicht. Und da kann aber eine Freiheit kommen und ein Durchbruch im Glauben, von dem wir noch nicht mal zu träumen gewagt haben. Ich habe eine Freundin von uns, die Uta, gebeten, die gerade zu Besuch ist, dass sie sich ans Klavier stellt und einfach so im Hintergrund spielt. Und ich bitte uns, dass wir miteinander aufstehen. Und ich hoffe, dass mein Predigen dich nicht zu einer Stelle zerrt oder nötigt, du kannst schon anfangen, nicht zu einer Stelle zerrt oder nötigt, dann mach ich's halt auch, sondern ich hoffe, dass in dir echt die Sehnsucht, der Wunsch, dass Heiliger Geist wirke unter uns.